Herzlich willkommen zur 89. Folge des Larache Podcasts. Mein Name ist Alexander Pohle.
Ich bin Markus Rautenberg.
Und wie immer wird der Podcast präsentiert von Regulat Pro Sport, ein Produkt von Dr. Niedermeyer aus München. So Markus, ich nehme an, Wochenende musstest du einen Wecker stellen, um pünktlich zu sein beim Berlin-Marathon?
Boah, nee, das Start war ja 9.15 Uhr, da bin ich schon gegen 2,5 Stunden wach.
Ich auch, aber manchmal ist es ja stark. So, du willst auch mal ausschlafen, aber das gibt's nicht, ne?
Nee, vor allem nicht, wenn Berlin-Marathon ist. aber ich habe es tatsächlich in einer anderen Hinsicht verpennt. Und zwar dachte ich kann die erste Stunde des Marathons irgendwie noch was anderes machen, weil es war ja schon oft so, dass die erste Stunde dann, ja, man will nicht sagen, ein bisschen langweilig ist, aber letzten Endes, ja, da passiert dann auch nicht das, was nachher den Marathon spannend macht. Aber Kipchoge wollte es ja schon wissen. Er ist 59,50 angelaufen. Das hätte ich auch nicht gedacht, weil seine Marathons bisher waren immer so eher kontrolliert, dann ein bisschen progressiv hinten raus. Aber dieses Mal volles Risiko auf sub 2 Stunden in einem richtigen Marathon-Wettkampf, nicht wie bei einem Projekt, das es da mal gab, das Ineos-Projekt. Deswegen habe ich die erste Stunde tatsächlich nicht vor dem Fernseher verbracht.
Ärgerst du dich dann jetzt? Hättest du den 59,50 gesehen?
Ich hätte mich mehr geärgert, wäre er dann unter 2 Stunden geblieben. So war es ja dann am Ende nur ein Weltrekord.
Noch nicht mal historisch, meinst du? Also so absolut historisch.
Ja, aber es war schon krank. Ich hätte auch nicht gedacht, dass er jetzt Weltrekord nochmal rennt. Der wird ja auch eigentlich, in der Theorie wird er älter, in der Praxis nicht.
Aber die Schuhe werden gefühlt auch immer größer. Aber egal, da wollen wir nicht drauf eingehen.
Ja, aber der Alpha Fly in der zweiten Version, ich denke mal, die haben jetzt ja ein Reglement gefunden, dass die Sohle nicht immer noch dicker werden darf. Ich will jetzt auch gar nicht die Schuhdiskussion anfangen. Die Schuhe dürfen jetzt alle laufen. Auch Bekele durfte ja bei seinem letzten Versuch, wo er nahe dran gekommen ist, ist er, glaube ich, auch in Carbon-Schuh gelaufen, wenn ich mich nicht täusche. Vielleicht liegt da jetzt auch falsch. Aber ja, 2,53 auf den Kilometer ist der Wahnsinn. Da kümmere ich gar nicht mehr dazu sagen als Chapeau. Das ist eine irrsinnige Leistung. Und das muss ihm erstmal einer nachmachen.
Ja, vor allen Dingen 4,50 vom Zweitplatzierten. Das ist halt auch, ich finde, für solche Dimensionen erstmal noch.
Ja, und das war der Vorjahressieger. Krasser. Darf man auch nicht außer
Acht lassen. Ja, eben 4:50, überleg dir das mal.
Das sind Welten. Letzten Endes.
Galaxien, ich weiß nicht, was gibt es noch über Galaxien? Gibt es noch irgendwas? Universen?
So in etwa. aber ansonsten können wir mal den Blick auf die deutschen Starter richten. Und zwar haben wir in der Folge zuvor da ein bisschen versucht anzukündigen, wer da am Start ist. Ich sage auch versucht, weil letzten Endes haben wir da die Liste vom Berlin-Marathon genommen. Da stand Johannes Motschmann gar nicht drauf, keine Ahnung wieso. Haben wir ihn auch nicht genannt, war natürlich am Start, ist dann zusammen mit Haft und Welder auf eine 209 Mitte angelaufen.
Wenn Johannes Motschmann irgendwie für Freiburg starten würde oder so, ne? Aber er ist ja immerhin SCC Berlin, ja.
Ja, keine Ahnung, was da bei der Liste falsch gelaufen ist. Und auch bei uns, weil wir hatten es ja vorab, wir haben uns ja schon mal drüber unterhalten, dass Johannes da in Berlin läuft, haben es dann aber irgendwie doch uns zu sehr sklavisch an diese Liste gehalten.
Ja.
Ihn hat es ein bisschen aufgestellt. Er hatte klasse Pacemaker mit Philipp Flieger und Hendrik Pfeiffer, die auch einen sehr guten Job gemacht haben. Er ist dann 2:14:02 gelaufen, aber Haft am Weldei ist einen negativen Split gerannt, den zweiten Halbmarathon schneller als den ersten, 2:09:06, Platz 6 der ewigen deutschen Bestenliste. Ist ja auch jetzt deutscher Staatsbürger. Ich glaube, er wurde entweder kurz vor oder kurz vor Marathon dann noch eingebürgert.
Danach
und ist gesamt Zwölfter geworden.
Ja.
Ist auch eine echt starke Leistung.
Absolut. Hat sich auch enorm gesteigert. Ne? War, glaube ich, letztes Jahr die 2:13:50, also irgendwas 2:13 hoch, auch in Berlin gelaufen. Und jetzt einfach mal auch wieder 5 Minuten fast schneller. Stark, ja.
Ja, da meinten wir noch die zweite Reihe so ein bisschen am Start aus DLV-Sicht. Haben uns auch ziemlich getäuscht. Wobei Frank Schauer, mit einer 2:13:41 ist er gelaufen, Bestzeit, war auch ein starkes Rennen, ist man in Deutschland halt gerade eher so zweite Reihe. Johannes Motschmann haben wir eben schon erwähnt und dann noch Erik Hille, 2:14:18, hat sich auch, bei dem gab es glaube ich keine Zwischenzeiten, da war ich mir gar nicht sicher zunächst, ob bei dem alles glatt läuft, aber da gab es keine Splits, irgendwie ist das dann
da war Erik wieder nicht im Bilde, wie die Zeiten waren, nicht, dass es da...
Ja. Ich hoffe, der hat dann einfach auf die Uhr geschaut.
Ja, okay.
Und vielleicht dann gehen wir noch schnell rüber zum Frauenrennen. Da hat ja Assefa in 2:15:37 gewonnen. Das war die drittschnellste Zeit, die jemals über die Marathondistanz gelaufen wurde.
Ja.
Aber aus deutscher Sicht war es sehr, sehr dünn.
Ja, wundert mich, ne? Ich meine, Berlin, auch das Wetter und so wieder so perfekt, irgendwie 13 Grad, Windstille, Sonne, also viel besser geht's nicht, ja. Und das ist die Wahrscheinlichkeit, dass sowas in Berlin eintritt, enorm hoch. Und ja, es kann es vielleicht nach einer DM gelegen haben, Halbmarathon, die noch stattfindet, aber ja, war ganz schön ausgedörrt, das Damenfeld, ja, grundsätzlich. Auch jetzt niemand am Start, der bei der EM gelaufen ist. Klar, die EM lag jetzt. Wie lange zurück? 1,5 Monate, ja, knapp.
Ja. Ja, dann war die beste deutsche Florentine Beese in der 2:46:07 natürlich noch nie gehört. Die Zeit ist jetzt halt, ist eine gute Marathonzeit für Frauen, keine Frage. Ist halt so Hobbyläuferinnenzeit,
Ja.
wo man dann aber jetzt nicht irgendwo international damit aufkreuzen kann. Das ist doch echt ein bisschen erstaunlich, dass da in Berlin nicht eine DLV Statterin oder eine, sagen wir, eine deutsche Statterin so unter 2:30 rennt. Das hatten wir, glaube ich, die letzten Jahre so nicht in
Ja.
Berlin. Aber das hängt definitiv mit der EM zusammen, mit den deutschen Halbmarathon, glaube ich, kaum, dass die jetzt da, wären die jetzt die Woche danach oder davor gewesen oder sonst wie, dann hätte es ja auch ins Training nicht reingepasst letzten Endes.
Ja.
Weiß ich nicht, ob das jetzt der entscheidende Punkt war.
Naja, es ist halt doch insgesamt die Personaldecke immer recht dünn, ja. Es ist halt einfach so. Ja. Jetzt waren wir noch schon bei den Frauen, aber nochmal zu Johannes, denn da sind wir jetzt einen Ticken zu schnell galoppiert. Denn ich war ein bisschen überrascht, mit Hendrik war vor Ort und er hat sich das Berlin-Marathon-Erlebnis jetzt auch nicht nehmen lassen, ja, und hat für Johannes da gemeinsam mit Philipp Flieger da die Pace gemacht und war auch sehr, sehr solide, ja. Und hören wir doch mal rein, was er da zu dem Rennen sagt und wie er das empfunden hat.
Hi Alex, hi Markus. Ja, es war ein tolles Wochenende in Berlin. Ich war, wie gesagt, als Tempomacher im Einsatz für Johannes Motschmann beziehungsweise für die Gruppe, die sich an 2:10 oder knapp drunter orientiert hat. Und es war ein sehr erfolgreiches Erlebnis. Gemeinsam mit Philipp Flieger und auch zwei weiteren Kenianern hatten wir dann eben die Aufgabe, so im Bereich von 65 Minuten Halbmarathon zu passieren. Hat wunderbar funktioniert, waren knapp drunter sogar, 64,50 sind wir durchgegangen. Unsere Aufgabe war dann natürlich auch, die Kenianer so ein bisschen zurückzuhalten, dass die dann eben auch alle gemeinsam dabei bleiben und die Zeiten auch treffen. Und ich würde sagen, das ist uns gut gelungen. Ich habe mich auch sehr, sehr gut gefühlt, bin deswegen auch schon deutlich weitergegangen als Halbmarathon, wie es eigentlich geplant war. Habe dann, glaube ich, bis 26 ungefähr die ganze Gruppe noch geführt mit den beiden Kenianern zusammen. Philipp war ja bis Halbmarathon dabei und habe mich danach dann eben Richtung Johannes orientiert und ihn noch ein bisschen weiter begleitet, ich glaube bis Kilometer 32 ungefähr. Und ja, dann ist er zumindest ja auch noch mit einer guten Zeit durchgekommen, auch wenn schon relativ früh dann die ersten Probleme einsetzen. Das zeigt natürlich dann eben auch von Klasse, wenn man das dann immer noch auf 2:14 rettet. Gleiche gilt für Peter Herzog, der auch lange Zeit dabei war, der auch bei 2:12 noch angekommen ist. Also sehr stark gemacht und natürlich dann eben auch der andere Haftom, der dann da tatsächlich aus 2:09 gerannt ist. Also hat sich diese Pacearbeit sicherlich auch für die Leute gelohnt. Und das ist natürlich für uns dann auch mal eine große Freude. Und ich war auch überrascht, dass ich jetzt schon so weit bin, so gut in Form bin. Lässt natürlich einiges hoffen Richtung New York. Jetzt kommen noch mal 6 Wochen drauf an hartem Training. Großteil davon dann eben in Herxheim. Aber jetzt am Wochenende dann noch den Köln-Marathon, ne, wo ich dann Tobi Blum, meinen alten Weggefährten, pace und in den wohlverdienten Ruhestand verabschiede. Ist ja sein letztes Rennen und das soll dann eben auch nochmal ein schöner Erfolg für ihn werden. Und diese Pacing-Jobs sind natürlich für mich auch eine tolle Vorbereitung dann eben auf den eigenen großen Marathon in New York. Ja, aber wie gesagt, ich bin schon recht weit von der Form. Ich bin jetzt auch gerade in so einem etwas neuen System, dass ich mir jetzt die Pläne ziemlich frei selber schreibe und Tono, mein Coach, eher jetzt so eine Mentorenrolle hat, also eher so ein bisschen über die Schulter guckt und nicht mehr ganz aktiv diese Trainingspläne selber verfasst. Und bisher lässt sich das alles ganz gut an. Ich kann noch ein paar Akzente anders setzen, als ich vorher gemacht habe. Und dementsprechend bin ich da sehr zuversichtlich, dass das alles so weitergeht. Genau, und mein Glückwunsch natürlich jetzt schon mal auch an Tobi Blum. Der hat gezeigt, dass er fit ist. Ne? Bei den deutschen Szenen hat er schon gezeigt mit einer starken Zeit. Aber auch jetzt im Halbmarathon mit dem deutschen Vizemeistertitel. Deswegen bin ich da auch für ihn sehr zuversichtlich, dass wir da eine schöne Veranstaltung in Köln haben werden. Und ich werde mein Bestes geben, dass er da eben mit einem Erfolgserlebnis dann auch seine Laufkarriere beenden darf.
Ja, das war der kleine Einblick von Hendrik. Auch interessant, was er gerade jetzt zum Schluss noch gesagt hatte, dass er sich jetzt doch ein bisschen mehr die Pläne selbst schreibt und das ist natürlich in Abstimmung mit seinem Trainer Tono Kirschbaum. Aber da wird er uns jetzt in den nächsten Wochen auch wieder zur Verfügung stehen und ausführlich. Also da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Und wir gehen einfach mal in den Süden nach Ulm, denn da fanden ja die deutschen Halbmarathonmeisterschaften statt. Und auch da, ne, da hatten wir mit Florian Röse da uns so ein bisschen den Favoriten genannt. Und 2 Stunden nachdem die Folge erschienen ist, hat er uns direkt geschrieben und meinte, Jungs, schön, dass ihr mich nennt, aber ich bin leider krank. Ja, aber gut, dann war die Folge schon aufgenommen.
Genau, der hat sich nicht erkältet, läuft in Frankfurt dann den Marathon, genau. Die volle Distanz, wollte da nichts riskieren und war auch nicht in der körperlichen Verfassung, eben dort dementsprechend anzutreten in Ulm. Ja, unsere Prognose war da auch ein bisschen dann zerstört dadurch, aber wir hatten auch Konstantin Wedel weit vorne getippt und Tobi Blum, die haben dann nachher Platz 1 und 2 gemacht, dahinter
und,
Torben
und
Dietz.
Ich glaube, das Dietz, war dein Tipp, richtig. Ja, dass er eine Medaille holt, ja, als Lokalmatador. Ja.
Hat er auch geschafft und die Zeiten 64,52 von Konstantin Wedel, Tobi Blum in 65,19, Torben Dietz 65,40 und dann war es auch knapp dahinter mit den mit Marius Able und Julian Großkopf, die dann auch das war glaube ich ein U23 Wert um Platz 1 und 2, also auch richtig, richtig starke Zeit von den beiden und ich habe mein kleines Excel-Sheet, wo ich reingeschaut habe und es war auch die waren auch im Schnitt, ja, also im 10-Jahres-Schnitt sozusagen die Top 8 der Männer bei diesen deutschen Halbmarathon-Meisterschaften, weil es ja hieß, ja, die Bekannten sind gar nicht so am Start. Ich meine, letztes Jahr hatten wir Boch, Händel, Fitwi und auch Tom Teufel, Florian Röser, nee, Richard nicht.
Ja, Gott, haben wir letztes Mal schon, ja, okay.
Aber trotzdem, letztes Jahr war es extrem schnell mit einem Schnitt der Top 8 von 63,17. Dieses Mal halt 65,42, ist jetzt aber auch nicht besonders langsam gewesen.
Ja. Ja, und was war bei den Frauen dann noch los, ne? Dominika Meier, Alina Reh, hast du was gehört?
Die waren nicht am Start. Die waren nee, habe ich nicht gehört, aber wir haben ja schon so gesagt, wenn Alina läuft, wird sie gewinnen, mit der Betonung auf wenn.
Ja.
Und das wenn ist dann letzten Endes nicht eingetreten. Laura Hottentrott hat das Ding gemacht.
Ja, das war ja auch deine Vermutung, ne? Das ist sehr souverän, ja, dass du da gleich an sie gedacht hast. Also hätte ich jetzt irgendwie.
Die ist ja auch einen Berglauf stark gerannt, da wieder den Jungfrau-Marathon gewonnen.
Genau, ja.
Und hat sich davon auch ganz gut erholt. Die ist eine 72,35 gelaufen. Dahinter Blanka Dörfel, die hat auch die U23 gewonnen in 73,03. Vor Natascha Mommers in 73,24. Und die ist ja auch bei den deutschen 10 Kilometer Meisterschaften die Woche davor in Saarbrücken so stark gelaufen.
Ja.
Richtig, als in der W35.
Ja, ja vor Elena Burkhardt zum Beispiel. Ne? Also,
genau, bei den deutschen 10.
Ja.
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 Also, genau, und da haben wir jetzt ja auch noch unseren heutigen Gast, den Tobi Blum, der ja da Zweiter geworden ist bei den Männern. Da kann er auch noch mehr dazu sagen zu den deutschen Halbmarathonmeisterschaften. Erfahrungen aus erster Hand.
Genau.
Aber bevor wir da zum Tobi rüber wechseln, haben wir noch unseren Presenter
der heutigen wie immer, Folge. Ja, vor dem Gast kommt unser Presenter. Das hat sich eingeschliffen, erfolgreich.
Ja. Und es ist mal wieder Science in Sport. Ihr kennt es ja mittlerweile. Science in Sport ist die Premium-Marke im Nahrungsergänzungsmittelbereich und hilft euch gerade bei eurer Vorbereitung auf euren Herbstmarathon oder auch Triathlon oder jegliche längere Ausdauerbelastung. Und die Produkte, die wir euch heute vorstellen möchten, sind einerseits die Energy Bars. Das sind also Riegel von Science in Sport, die ja ziemlich bekömmlich sind, gut schmecken und sich auch bei Belastung sehr gut kauen lassen. Und dann haben wir noch das Gel von Science in Sport für euch getestet, das Beta Fuel, Alex.
Ja. Super Energiebringer, bekömmlich für den Magen, also bei mir funktioniert es sehr gut und ja, also wenn da nach einer Stunde so die ersten Kohlenhydratspeicher erledigt sind, dann ist das eine Wahl, die auf jeden Fall keine schlechte ist und könnt ihr gerne mal probieren. Gerade wenn die längeren Distanzen also angegangen werden sollen und ihr damit so ein bisschen rumexperimentiert, da wie gesagt die Empfehlung dazu. Und ja, vielleicht passt es euch, ja.
Genau, probiert das mal aus. Schaut mal in die Shownotes. Mit dem Rabattcode LARASCH20 bekommt ihr 20% auf eure erste Bestellung. Und damit würde ich sagen, wechseln wir rüber zu Tobi Blum.
Servus, Tobi Blum, grüß dich.
Hallo, schönen Abend, hallo.
Wo kriegt man dich gerade ran,
Ja,
Tobi?
gerade sitze ich zu Hause ganz entspannt am Esstisch und freue mich auf das schöne Gespräch innerhalb der nächsten 40 Minuten mit euch.
Ja, so hart getaktet sind wir nicht, ne? Aber das ist so die angepeilte Zeit. Und wer weiß, ich meine, wir kennen dich ja, du hast ja immer ein bisschen mehr zu erzählen. Das kann ja auch dann eine 41. Minute oder 42 werden, ne? Ist ja kein Problem.
Gar kein Problem, ich habe Zeit.
Das ist gut. Aber Tobi, du wohnst nicht mehr in Saarbrücken.
Ja, also ich wohne noch in Saarbrücken, aber nicht mehr in der Sportschule. Also ich musste jetzt vor 3 Wochen an der Sportschule mein Zimmer räumen, weil ich ja jetzt im Hinblick auf mein Karriereende auch natürlich dort natürlich gerne auch Platz für neue Nachwuchsathleten mache.
Ah, okay, gut. Also vor 3 Wochen hast du das geräumt und trotzdem hast du noch so gut dich vorbereiten können, dass du hier die erste Medaille dir geschnappt hast bei den Aktiven. Und zwar jetzt am Wochenende mit Platz 2 bei der Halbmarathon DM in Ulm. Und dazu noch herzlichen Glückwunsch. Also das denkt man ja gar nicht, ne? Gerade du bist ja schon so ewig dabei und dann trotzdem ist es die erste Medaille, ja.
Genau, ja, also vielen Dank. Das war ja noch ein großer Wunsch oder ein großer Traum, den ich hatte. Wir haben ja, glaube ich, damals schon mit Regensburg auf jeden Fall zweimal Gold in der Mannschaft gewonnen, als ich noch für Regensburg gestartet bin. Und letztes Jahr ja Silber auch mit Elsie Rehling bei der 10-Kilometer-DM auch. Aber wie gesagt, eine Einzelmedaille ist es jetzt bei den Männern jetzt wirklich seit 6 Jahren in meiner Leistungssportkarriere noch nicht geworden.
Und wie stolz bist du jetzt? Weil ich meine,
Sehr
ja, wieso?
stolz, sehr stolz, eher so. Also ich muss sogar sagen, diese Medaille hängt sogar hier. Ich habe wenig Meda oder eigentlich gar keine Medaillen irgendwo hängen, aber die Medaille ist sogar gerade in Blickweite und hängt hier am Regal und ich kann sie anschauen von hier aus, ja.
Geil. So soll es sein. Ich meine, wir kennen uns ja auch schon seit ein paar Jahren und auch das Auf und Ab und so weiter da mitzubekommen. Also freut mich auch oder freut uns auch, Markus, ne? Ich meine, du kennst auch schon Tobi seit 10 Jahren. Hast du da bei der EM und so fotografiert,
Ja,
U23?
2017 in Bydgoszcz, damals noch
Genau.
U23 Europameisterschaft. Aber da warst du, glaube ich, über 10.000 Meter unterwegs. Dann der Wechsel auch zum Straßenlauf. Jetzt die Silbermedaille bei deutschen Halbmarathonmeisterschaften noch zu deinem Karriereende, das jetzt ja in Köln stattfinden wird mit dem Marathonlauf. Ja, also echt eine coole Karriere, auf die du so zurückblicken kannst letzten Endes. Aber jetzt lass uns nochmal in das Rennen in Ulm nochmal einsteigen. 1:05:19 bist du gelaufen. Ich sag mal, ein ungefährdeter zweiter Platz sehe ich in der Ergebnisliste. 20 Sekunden nach hinten, 30 Sekunden nach vorne. Aber es gab ja auch keine Übertragung oder so. Gehen wir mal in das Rennen rein, Tobi. Wie war es von Anfang an? Gab es eine Gruppe? Wie war die Taktik?
Genau, also die Taktik war von Anfang an für mich klar, dass ich dort bei dem Rennen einen taktischen Ansatz wähle und die Medaille auf jeden Fall gewinnen will und jetzt nicht so nach Zeit laufe. Und so sind wir auch in das Rennen gestartet. Ich bin ja noch eine Woche vorher in Saarbrücken die 10-Kilometer-DM gelaufen und wusste natürlich auch, dass so ein Halbmarathon unmittelbar vor dem Marathon eigentlich natürlich nicht sehr clever ist. Ich hätte das Rennen auch nicht bestritten, wenn das Feld deutlich besser besetzt wäre, weil dann wäre mir das Risiko zu groß gewesen vor Köln. So war die Taktik natürlich klar und wir sind von Anfang an eigentlich in einer großen Gruppe gelaufen. Der Konstantin, glaube ich, hatte den ähnlichen Ansatz wie ich, also Konstantin Wedel, wo er natürlich, denke ich mal, auch kontrolliert das Tempo von Anfang an mit mir zusammen gestaltet hat. Wir sind die ersten 6, 7 Kilometer wirklich auch in einer sehr großen Gruppe mit unseren Verfolgern. Das waren ja eher, sage ich mal, die jungen Wilden, also die U23, die ja dann auch ich glaube, einen vierten Platz, der Abele, glaube ich, wie er heißt, ich weiß jetzt nicht genau seinen Namen, mit der
Der
Gruppe,
Marius, ja.
genau richtig, die waren ja im Prinzip dann mit dem Torben Dietz im Kampf um Platz 3. Und diese Gruppe ist im Prinzip, ich schätze mal so, dass wir eine elfköpfige Gruppe fast fahren. Und wir sind die ersten 6, 7 Kilometer sehr, sehr konstant zusammen auch gelaufen, also eher passiv angelaufen mit 3:08 den ersten Kilometer und ja, vorneweg eigentlich Konstantin und ich. Und ja, ich hatte dann mittendrin schon so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen Angst, aber ich war schon überrascht, dass wir natürlich doch dann so viele Begleiter haben. Und ich wollte eigentlich, oder ich habe gehofft, dass wir uns relativ schnell zu dritt absetzen, weil ja, es war eigentlich klar, dass die Top-Favoriten der Konstantin, dann der Torben Dietz und eigentlich normalerweise der Florian Rösel, glaube ich, wie er heißt, ist, der aber jetzt letztendlich leider nicht am Start war. Und ja, so war eigentlich dann die Taktik, dass wir uns da früh absetzen, was aber dann doch ja nicht so gut geklappt hat. Und ich wollte jetzt auch nicht allein das Tempo dann vorneweg gestalten, sondern bin dann eher in der Gruppe taktisch zusammengelaufen.
Und
Ja.
wann hast du dann gemerkt, dass der Flo Rösler nicht am Start war? Hast du es vor dem Start gemerkt oder erst dann mitten im
Nee,
Rennen?
nee, wirklich, also wirklich gemerkt habe ich es 20 Sekunden vorm Start, als ich mit dem Tim Randane gesprochen habe, der mir dann gesagt hat, boah, Tobi, heute kannst du gewinnen. Und da habe ich noch gesagt, boah, Tim, du, ich merke noch so ein bisschen die 10 und ganz ehrlich, eine Top-3-Platzierung ist mir schon sehr wichtig, ob ich jetzt Erster, Zweiter oder Dritter werde. Natürlich, Erster ist natürlich immer am coolsten, aber ich bin da jetzt genauso stolz, eigentlich fast auf den Zweiten, wie wenn ich jetzt Dritter oder Erster geworden wäre. Aber ich habe es echt 20 Sekunden vom Start erst erfahren und insofern ist es natürlich dann immer so ein bisschen okay, klar, ein Konkurrent weniger, hat mich aber dann im Nachgang eher interessiert, wieso er nicht am Start war, habe es aber jetzt ehrlich gesagt nicht rausgefunden. Aber gemerkt, wie gesagt, erst gewusst kurz vorm Start und ja, wie gesagt, das war natürlich für den Rennverlauf so schon ein bisschen entspannter, weil wir als, sage ich mal, als Favoriten das Tempo schon gestalten konnten. Also bei Kilometer 7, zwischen 7 und 8 hat der Wedel ziemlich aufs Tempo gedrückt und hat eine Lücke gerissen zwischen unseren Verfolgern und uns. Aber ich muss dann sagen, dass ich bei Kilometer 8 dann so gedacht habe, boah, wenn ich jetzt da mit dem Konstantin weiter mitgehe, weil er doch ganz nah Richtung 3-0 gegangen ist, verschieße ich mich und habe mich dann eigentlich bewusst abfallen lassen. Der Torben Dietz ist hinterher und dann war ich eigentlich schon bei Kilometer 8 zwischen der ersten Gruppe, Torben Dietz und Konstantin Wedel und unseren Verfolgern und habe da ziemlich zwischen den Gruppen gehangen, habe das aber bewusst so gewählt, weil ich wusste, klar, jetzt im Hinblick auf Köln, sicher jetzt erstmal den dritten Platz ab und guck mal, was halt weiterhin im Rennverlauf passiert. Und es hat sich jetzt im Nachgang als eigentlich ein relativ taktisch kluger Schritt erwiesen, weil ich so, glaube ich, sehr effizient zu diesem zweiten Platz laufen konnte. Ja.
Ich kann dir auch sagen, warum der Flo Röser nicht am Start war. Der hatte nämlich Angst vor dir, hat uns erzählt.
Ja, also ich glaube, dass der Flo, also ich habe mit ihm jetzt noch nicht so ultra viel Kontakt gehabt, aber der ist für mich eigentlich so einer der Überraschungskandidaten immer, weil wenn der eigentlich am Start ist, jetzt hier letztes Jahr Deutsche Halbmarathonmeisterschaften in Hamburg, ist er ja eine sehr, sehr starke Zeit gelaufen. Ich glaube, eine 63 tief oder eine 62 hoch, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber der Typ ist schon eine Maschine, der ist so ein bisschen, finde ich immer leicht, den unterschätzt man leicht, aber der ist sehr, sehr stark. Also
Er ist
insofern.
ja auch deutscher Marathonmeister geworden.
Stimmt, ja. Also insofern.
Richtig, aber er hat sich erkältet. Also er hat, wir haben ihn auch hier im Podcast in der letzten Folge in unserer Vorschau als Top-Favoriten
Oh,
genannt.
ja, ich.
Dann kam die Folge raus, 2 Stunden später hat er uns geschrieben, hat sich gleich die Folge angehört, so wie es gehört, und hat gemeint, Leute, ich bin erkältet, ich kann nicht an den Start gehen, weil er läuft Frankfurt-Marathon und möchte da auch nichts riskieren.
Wow,
Also
okay.
von daher, aber ja, soll deine Leistung ja auch nicht schmälern. Man kann ja immer nur die Leute schlagen, die nachher auch an der Startlinie stehen bei deutschen Meisterschaften. Und ich habe ja auch so eine Ex-Liste gemacht, wo ich ja die ganzen Durchschnittszeiten der letzten 10, 12 Jahre bei deutschen Halbmarathonmeisterschaften ausgerechnet habe. Und die in Ulm sind genau im 10-Jahre-Schnitt. Also der 10-Jahre-Schnitt der Top 8 bei den Männern ist 1,05. 41 und der Top-8-Schnitt jetzt war 1:05:42. Also man kann jetzt nicht sagen, das war ein besonders langsames oder einfaches Rennen, wo du Silber geholt
Klar,
hast. Das war also
nee, das
im
stimmt.
Schnitt,
Das
ja.
stimmt. Klar, man muss jetzt sagen, ich habe es im Nachgang natürlich auch gedacht, jetzt waren natürlich die Top-Favoriten unsere deutsche Spitze, nenne ich es mal. Ich würde ja jetzt mich doch eher als erweiterte deutsche Spitze bezeichnen. War jetzt natürlich nicht am Start. Man kann ja nicht immer auch am Start sein, aber wie du sagst, geschenkt ist auch so ein Titel oder eine Top-Platzierung bei so Meisterschaften eigentlich nie. Insofern, ja, kann man da natürlich schon stolz drauf sein, muss aber natürlich auch realistisch betrachten, dass natürlich einige unserer deutschen Topläufer jetzt natürlich auch nicht am Start waren, ne? Und ich
Ja.
dann vielleicht einen fünften Platz oder einen sechsten Platz mit der Zeit gemacht habe. Ich habe mir auch heute nochmal nur aus Interesse mal die Zeiten auch von der letzten 10-Kilometer-DM von letztem Jahr angeschaut, welche Platzierung ich mit der 29:20 gemacht hätte und jetzt auch die Ergebnisse der DM-Halbmarathon letztes Jahr. Und ja, also war jetzt über 10 Kilometer dieses Jahr sogar einen Tick schneller. Also ich wäre, glaube ich, letztes Jahr Fünfter geworden mit der Zeit. Jetzt dieses Jahr war ich Sechster. Und genau bei der Halbmarathon-DM waren halt letztes Jahr natürlich drei, vier Top-Leute dabei, die ja mit einer 62er Zeit da vorne gerockt haben. Ne? Und auch Tom Grosche, glaube ich, mit einer 63.0 und Konstantin Wedel mit einer 63.0 oder tief. Und Flo, glaube ich, die haben ja da alle eine super Platzierung gemacht. Ne? Insofern, ja, wie du sagst, glaube ich, war das natürlich alles gut auch im
Aber
Durchschnitt.
die
Ne?
Strecken kann man auch nicht vergleichen, weil letzten Endes Konstantin Wedel ist da 63:00 gelaufen und jetzt 64 hoch, 2 Minuten langsamer, ist jetzt ja auch nicht schlechter drauf. Wie war denn die Strecke in Ulm? War die richtig schnell oder gab es da auch ein paar Kurven, kleine Steigungen oder
Ja,
wie war die
also
so?
rein finde ich jetzt von der. Von, ja, ich will jetzt nicht sagen, optisch hört sich das jetzt schlecht an, aber vom Streckenverlauf eine sehr abwechslungsreiche und tolle Strecke. Ich habe auch letztens oder mir hat unmittelbar nach dem Rennen einer erzählt, dass glaube ich, einer der Top 5 Strecken in Deutschland ist. Also jetzt rein von
Von der
dem,
Bewertung her, von der
genau, von der
Attraktivität.
Bewertung, richtig, Attraktivität, genau. Also eine sehr schöne Strecke, muss ich wirklich sagen. Jetzt natürlich von dem Speed. Ja, am Anfang natürlich relativ über breite Straßen gut zu laufen, muss ich sagen, aber dann die zweite Rennhälfte, wenn wir dann durch Ulm gelaufen sind, doch über ein paar Brücken, ein paar Ecken, ne, und auch am Ende über kleine Radwege an der Donau entlang. Alles im Allem natürlich jetzt kein extrem langsamer Lauf, aber jetzt natürlich auch nicht der schnellste Lauf, ne? Insofern würde ich aber sagen, jetzt rein vom Erlebnis auch ein super organisierter Lauf. Toll gemacht, jetzt zuschauerfreundlich auch und insofern alles in allem eine super Veranstaltung.
Apropos attraktive Strecken, weißt du, wer regelmäßig, also welche Veranstaltung regelmäßig auf Platz 1 ist?
Nee, bin ich gespannt, weiß ich nicht.
Also ich glaube, es ist der Rennsteiglauf, ja. Also hier Marcel
Oh.
Bräutigam, Gutsmuts Rennsteiglaufverein, auch wieder
Wow.
Top-10-Platzierung. Das sind, glaube ich, ist immer auf Platz 1 gewesen. Und da stellt sich mir direkt die Frage, ob das so Themen sind, jetzt was deine Nachkarriere betrifft. Ich meine, voraussichtlich, wir müssen noch mal Köln-Marathon besprechen, wie das so jetzt bei dir aussieht. Aber schießt du schon in so eine Richtung? Also so irgendwelche Ultra-Dinger zu gehen und irgendwie bergig und Schotter und irgendwie sowas? Also richtig die Straße.
Soll ich jetzt hier bei euch im Podcast ankündigen, was ich 2024 machen werde?
Wieso erst 24?
Ja, weil es wird ein bisschen Vorbereitung brauchen, aber ich werde 2024 den Ironman in Frankfurt machen.
Boah, hätte mich raten lassen, ich hätte auf Triathlon getippt, weil
Das hast du doch schon immer
ja.
mal
Steffen
gesagt,
Lust, das
Tobi.
hast du
Das
ja
hast
auch
du doch
schon
schon vor
öfters.
4, 5 Jahren gesagt.
Ja, ich hatte schon damals überlegt, mit Anfang 20 in den Triathlon zu wechseln, weil ich bin früher 6 Jahre geschwommen und fahre ja auch regelmäßig oder bin früher regelmäßig mit unseren Triathleten an der Sportschule Rennrad gefahren und habe auch damals sehr, sehr viele Einheiten auf dem Rennrad abgedeckt und habe da eigentlich auch ziemlich gute Werte damals realisiert und konnte mit den Jungs auch sehr, sehr gut mitfahren. Insofern, ich habe da eine gewisse Affinität zu, muss auch sagen, dass ich den Sport super, super schön und abwechslungsreich finde. Und es ist auch so ein bisschen der Grund, dass das Laufen natürlich über mehrere Jahre sehr monoton ist und ich auch Lust habe, einfach mal was anderes zu machen. Aber da können wir ja, denke ich mal, nachher ein bisschen mehr oder genauer
Ja,
drauf eingehen, was jetzt die Gründe sind.
es ist ja sowieso schon ein Wunder, dass du in Saarbrücken so lange als Läufer durchgehalten hast, ja? Also, wer
Allein vor,
Saarbrücken
ja,
kennt.
allein, ja, allein als Läufer muss aber sagen, dass ich mir in Saarbrücken dann eine super schöne Trainingsgruppe aufgebaut habe mit dem Alexander Bock, der jetzt ja auch super erfolgreich über die 100 Kilometer war, mit dem 10. Platz bei der WM, dem Felten Schneider, der jetzt sich super entwickelt hat über die drei Hindernisse mit 8:31, glaube ich, letztens gelaufen, also auch ein heißer Kandidat für die Zukunft. Und natürlich Steffen Justus, mit dem alles anfing, muss ich sagen. Insofern haben wir da in Saarbrücken einiges geschaffen. Ich hätte es gern noch größer und ja, überregionaler gemacht, aber das ist natürlich dann immer so ein bisschen Problemverband und wie ziehen die Leute mit. Aber meine Idee war damals, ein Laufteam in Saarbrücken aufzumachen. Ja, was aber dann leider ein bisschen am Verband, will nicht sagen, final gescheitert ist, aber es kam dann Corona dazwischen und dann ist diese Idee so ein bisschen eingestampft. Aber ja, wir haben in Saarbrücken hier schon einen tollen Stützpunkt.
Ja, und natürlich, ihr seid hart umgeben von Triathleten. Da war eher so die Anspielung. Aber
Das
ich
auch,
meine,
ja.
besser spät als nie. Und jetzt hast du nochmal den Marathon vor der Brust und dort nochmal richtig zu performen. Ich meine, wer den Triathlon so ein bisschen verfolgt, der weiß eben, man muss einfach schnell laufen können hinten raus. Das ist einfach Gesetz, ja. Und
Ja.
von daher ist eine solide Laufausbildung jetzt nicht das Schlechteste, ja.
Das stimmt, das stimmt. Klar, das kommt dir hinten raus, glaube ich, immer zugute. Wobei ich jetzt erstmal das Schwimmen wahrscheinlich dann in Zukunft ja weiter voranbringen muss, weil als Läufer ist man natürlich nicht mehr so die Wasserratte und da würde ich wahrscheinlich am meisten Zeit verlieren beim Schwimmen. Insofern wird das jetzt erstmal ab Ende des Jahres und das ganze nächstes Jahr für mich schon so ein Stück Schwerpunkt sein und deshalb auch erst 2024 der volle Ironman, weil das war ja für mich immer das Ziel, Tokio und Paris als Olympischen Spiele. Und ich habe mir dann gesagt, okay, jetzt ist ja jetzt Tokio schon länger Geschichte und auch Paris natürlich für mich überhaupt nicht mehr ein Thema. Insofern habe ich mir für dieses Jahr dann gesagt, okay, da möchte ich ein anderes sportliches Ziel erreichen und das ist so ein Ironman erfolgreich zu finishen.
Ja, du hast jetzt gesagt, du warst jetzt ja auch jahrelang schwimmen, hast ja schon eine gewisse Grundlage dort, was das betrifft und meinst jetzt, du musst ja viel trainieren, aber unter einer Stunde würdest du jetzt sofort die 3,8 schwimmen oder nicht? Hat sich das dann die ganze Schwimmmuskulatur so zurückgebildet über die ganzen Jahre im Laufen?
Ja, also nee, also unter einer Stunde würde ich jetzt auf Anhieb relativ sicher nicht schwimmen können. Also das ist ja schon länger her. Dass meine Schwimmkarriere, nenne ich es mal Schwimmkarriere, war damals, ich habe angefangen mit 6 Jahren sehr, sehr früh und war eigentlich da zweimal die Woche im Schwimmtraining und bin geschwommen, bis ich 12. Ja, wobei, also ich glaube, bis es kann sogar sein, dass es bis 15 war. Ich kann das nicht mehr so genau sagen, weil ich habe das Freischwimmer. Ich habe den Rettungsschwimmer, so heißt es ja, den Rettungsschwimmer mit einem sehr jungen Alter gemacht, aber ich glaube, ich war, normal durfte man den ab 16 machen und ich glaube, ich habe ihn mit 14 oder 13 gemacht. Also glaube ich, habe ich so bis in dem Bereich das Schwimmen gemacht. Insofern, ja, aber das ist natürlich jetzt schon mehr als 10 Jahre her. Ich bin natürlich schon ab und zu mal nochmal geschwommen, habe natürlich auch an der Sportschule bin ich vorgeschwommen damals, vor 4 Jahren, als ich überlegt hatte zu wechseln, weil wir müssen ja sicherstellen, dass eine gewisse Technik und Wasserlage vorhanden ist. Die war dann nochmal da. Also es hieß, okay, wenn du jetzt wechselst, rein von einer Technik her können wir es probieren. Ja. Insofern war das jetzt nicht ganz schlecht, aber ich muss sagen, ich merke beim Schwimmen sehr schnell, dass ich aufgrund der ungewohnten Bewegung auch schnell außer Atem bin. Also das muss ich jetzt, denke ich mal, schon nochmal festigen. Ne?
Und sonst Radfahren, bist du da schon technisch ausgestattet? Hast du schon eine Triathlon, eine Zeitfahrmaschine, auf der du mal die ein oder andere Runde gefahren bist?
Swift, alles am
Ja,
Start.
nee, Swiss noch nicht, aber das Erste, was ich jetzt machen wollte, war nach Köln, war mir oder wäre mir eine ordentliche Rolle zuzulegen, weil die habe ich noch nicht. Ich bin früher sehr, sehr, sehr viel auf einem Spinningrad gefahren und habe da auch sehr viele intensive Einheiten drauf gemacht, indem ich zum Beispiel den Widerstand auf dieser Spinningrolle komplett zugedreht habe und dort wirklich im Stehen. Boah, ich kann jetzt euch nicht mehr genau die Wattansage oder sagen, aber es waren weit über 400, 500 Watt. Ich weiß, dass ich im Stehen halt Vollgas gegeben habe und das immer 3 Minuten voll rein, 1 Minute Widerstand raus, locker und das Ganze 12 bis 15 Mal im Wechsel. Also ähnlich wie halt so 12 bis 15 Mal 1000 Meter, halt damals immer auf der Rolle und das habe ich eigentlich konstant fast zweimal die Woche abgespult und aufgrund meines doch leichten Körpers hatte ich eigentlich sehr, sehr, sehr gute Verhältnisse zwischen Kraft und Körpergewicht. Ne? Also am Berg war ich wirklich eigentlich unschlagbar immer. Ne? Und ich glaube, das kam mir ja dann auch in meiner Laufkarriere auch gerade im Thema Cross sehr, sehr zugute, dass ich gerade im Cross-Bereich ja eigentlich auch meine meisten internationalen Einsätze hatte und da eigentlich auch immer ein sehr guter Crossläufer war. Also insofern, und da ich regelmäßig jetzt auch immer noch in der Vergangenheit Rad gefahren bin, denke ich, habe ich da gute Grundlagen, muss aber sagen, bin technisch noch nicht so weit, weil so eine Rennmaschine jetzt für 7.000, 8.000 Euro, das, ja, da hat es mich dann doch immer ein bisschen von abgehalten. Ich habe ein sehr gutes Rennrad. Ich glaube, das ist von Obeya und heißt, glaube ich, Orca irgendwas. Also ist ein Vollcarbonrad so für 3.500 Euro damals. Jetzt ohne speziell tolle Laufräder und ohne Aufleger noch. Aber das sind jetzt alles Themen, die jetzt Ende des Jahres in Angriff genommen werden.
Ja, wie sie Materialschlacht kann beginnen.
Ja,
Ja.
so
Kannst
ungefähr,
du auch
ja.
noch ein paar Tipps von Sebastian Reinwand? Der hat es ja wirklich geschafft, von der EM 2018 dann direkt einen Sponsor zu bekommen. Ich glaube, das war auch noch mit New Balance und noch ein Radhersteller. Nur weil er
Synchron
angekündigt
was,
hat,
ja.
Triathlon zu machen. Ja? Also du solltest das auch nochmal verfolgen. Mit
Ja.
deinen Zubringerleistungen bist du ja für den Triathlon schon interessant. Und jetzt kommen wir trotzdem nochmal zum Köln-Marathon. Was nimmst du dir da
Aber
vor?
Moment, ich
Nee,
meine, er
okay.
muss es dann besser machen als Sebastian Reinwand, weil der hat ja dann am Ende keine Langdistanz gemacht.
Ja, was wisst
Das
ihr,
stimmt.
weiß ich nicht, wisst ihr eigentlich, was da letztendlich jetzt ausschlaggebend war? Weil ich habe das damals so ein bisschen verfolgt, ich habe ja auch direkt Kontakt zu allen Triathleten hier gehabt in Saarbrücken und ich weiß, dass er so ein bisschen, es wird eher skeptisch gesehen, wie man halt direkt natürlich so eine Zielsetzung hat, ohne dass man jetzt vorher irgendwie in die Richtung schon mal was geleistet hat. Ich glaube, er ist ja in das Rennen, hat gesagt, unter 8 Stunden. Was ich natürlich
Ja.
erstmal eine coole Sache finde, aber ich weiß, dass es hier bei den Triathleten eher so ein bisschen zum Schmunzeln angeregt hat, aber dass letztendlich dann, glaube ich, ja wirklich gar keine, er hat ja, glaube ich, gar keine Langdistanz dann gemacht, aber was da
Nee, er
jetzt.
war dann verletzt. Es war das Problem, dass er verletzt war. Er hatte ja auch eine gute Schwimmgrundlage. Er ist ja schon mal in der Staffel, ich muss lügen, irgendwie 54 Minuten geschwommen, was ja schon echt sehr
Das ist
anständig
richtig
ist.
gut,
Also der
ja.
Sebastian Rheinwand, der kann auch schwimmen, so von Grund auf. Aber er konnte halt durch seine Verletzungsgeschichte dann die Vorbereitung nicht durchziehen. Dann war er, glaube ich, auch ein bisschen demotiviert und hat das Ganze dann verworfen letzten Endes. Aber muss auch sagen, sein Ziel unter 8 Stunden, muss man jetzt auch in der heutigen Zeit sagen, kommt ja auch voll auf die Strecke drauf an. Es gibt Strecken wie Barcelona in Spanien, wo ja irgendwie alle eine Viertelstunde, 20 Minuten schneller sind als in Frankfurt. Und
Oder
dann ist
rot.
wiederum Rot eine andere Zeit. Und dann gibt es aber auch Ironmans, die richtig langsam sind, weil die Radstrecke viele Höhenmeter hat. Also ich finde, da kann man eh nichts auf die Zeiten letzten Endes zwischen den ja, verschiedenen Wettkampforten, die kann man nicht so vergleichen. Marathon ist immer 42,195. Natürlich, Berlin ist die schnellste Strecke. Vielleicht noch London ähnlich schnell, aber das kann man noch einigermaßen vergleichen. Aber die ganzen Ironmans, die Langdistanzen untereinander zu vergleichen oder bestimmte Zeiten, ja, es ist dann auch
Ja, es ging auch, glaube
ein
ich,
bisschen schwierig. Aber hast du dir auch ein Ziel gesetzt, gleich für deinen ersten? Sagst du dann, okay, ich will auf jeden Fall mindestens mal die 8 vorne stehen haben oder wie sieht es da aus?
Nein, also ehrlich gesagt habe ich mir zeitlich da so noch bewusst kein Ziel gesteckt, weil ich eigentlich, ich sage immer, der Weg ist das Ziel. Also ich brauche eine Zielstellung, um irgendwie auch natürlich das Training aufrechtzuerhalten. Und ich habe jetzt einfach Lust, nach der Leistungssportkarriere im Laufen eine andere Sportart auszuüben. Inwiefern ich da nochmal natürlich diesen Leistungsgedanken entwickle, weiß ich natürlich aktuell noch nicht. Es kann schon vielleicht sein, dass es mich irgendwann reizt und sagt, okay, so in Richtung Age Grouper eher dann zu sagen, ja, mit der M30 oder ich weiß nicht, M35, was es dann im Ironman gibt, wo man sich auch wirklich für Hawaii qualifizieren kann. Ich kenne hier im Saarland einer, der ist, glaube ich, M35 und ist jetzt in Hawaii dabei. Und ja, dass man halt über die Schiene vielleicht sowas macht. Aber da jetzt wirklich, sagen wir wirklich bei den Profis irgendwie da Fuß zu fassen, das werde ich natürlich zeitlich so nicht hinkriegen, weil der Grund, dass ich ja jetzt meine Karriere beende, ist ja mein Job und wird natürlich dann mit dem Triathlon nicht einfacher. Aber so Themen wie mit dem Rennrad dann zur Arbeit fahren und in der Mittagspause irgendwie zu laufen, das sind natürlich Sachen, wie ich das verbinden kann. Ne? Insofern ist da jetzt bewusst noch keine Zielstellung gesetzt. Für mich ist erstmal das Finishen, so ein Ironman erstmal zu Ende zu bringen, natürlich auch erstmal ein tolles Erlebnis und denke ich mal ein schönes Ziel.
Vielleicht auch noch die Umstellung, was ich damals von Sebastian mitbekommen habe, ist einfach auch das Trainingsvolumen, ja. Und das Ganze so drumherum irgendwie ein Fahrrad einpacken, irgendwo hinfliegen im
Ja.
Winter, im Februar da irgendwo auf, was weiß ich, Teneriffa oder irgendwo rumfahren, 3 Wochen weg von der Familie sein und so. Das hat er, glaube ich, auch ein bisschen unterschätzt, weil der Trainingsaufwand also der Trainingsumfang von Stunden her nicht mehr
Ja.
so bei 15 bis 18 oder irgendwas steht, sondern eben bei 30 bis 35 plus irgendwie eine Fahrradpflege und zum Schwimmen fahren und umziehen, was da alles für Zeit noch drauf geht, ja. Und
Richtig, ja.
das ist halt
Das
echt
unterschätzt
enorm.
man, ja. Ich krieg's
Genau.
ja mit, weil ich habe ja auch hier in der Sportschule viel Kontakt mit der Anna Haug gehabt. Wir haben uns letztens nochmal unterhalten und dann, ich krieg ja mit, wie die Jungs und Mädels auch, Justus Nieschlag, gut, der ist jetzt nicht mehr in der Sportschule, aber die haben dort auch noch viel, immer noch ihre Rennräder und auch ihre Koffer. Was für ein Aufwand das ist, die Räder zu putzen, auseinanderzubauen, in diesen Koffer zu machen, dann immer das Einchecken mit den Koffern, ne, und so weiter und so fort, wie viel die auch unterwegs sind. Ich meine, Anne ist ja ganz viel auf Lanzarote auch unterwegs, mehrere Wochen, wo sie ihr Trainingslager da alleine oder mit einer Trainingspartnerin abspult. Also das sind schon ganz andere Umstände und ganz anderer Lebensstil, als ich gehe einfach mit Laufschuhen raus und gehe 20 Kilometer laufen und bin in einer Stunde 15 bis Stunde 20 zurück. Ne? Das ist natürlich bei so einer Ausfahrt eine
Ja.
ganz andere Zeitaufwendung. Ne?
Ja. Ja, und so kann man auch nebenher, obwohl man berufstätig ist, auch noch einen Marathon vorbereiten, ja. Und
Ja.
jetzt kommen wir nochmal zu Köln dieses Wochenende. Ich meine, du hast hochkarätiges Pacing an deiner Seite, ja, mit Hendrik Pfeiffer.
Ja.
Den haben wir ja schon hier vorab gehört, dass er da sich freut auf Köln. Das ist ja auch so ein bisschen, ja, eigentlich ist er, glaube ich, in den letzten Jahren ständig in Köln gelaufen, ja. Und das lässt er sich auch dieses Jahr nicht entgehen. Aber was hast du dir vorgenommen?
Ja, also klar, jetzt ist natürlich mit diesem Halbmarathon, also eine 10, einen halben und einen Marathon innerhalb von 3 Wochen habe ich natürlich noch nicht gemacht. Ich bin mal gespannt, wie sich das auswirkt, weil die 10 bin ich schon auf Anschlag gelaufen. Jetzt der Halbmarathon war kontrolliert. Muss ich auch sagen, habe ich jetzt gestern und heute auch keine muskulären oder Erschöpfungserscheinungen. Also ich habe den sehr, sehr gut verkraftet. Ich meine, das war ja auch bewusst kontrolliert gesteuert im Rennen. Man weiß aber trotzdem nie, wie sich das jetzt am Sonntag bei dem Marathon auswirkt. Also insofern, mein Ziel ist natürlich immer noch eine Bestzeit zu laufen. Ich meine, die steht immer noch von 2018. Das ist ja auch eigentlich die einzige Zeit in meiner Karriere, die Marathon-Bestzeit, die mich da echt noch extrem stört, weil ich aufgrund meiner Zubringerleistung mir eigentlich auf jeden Fall eine 2:14 bis 13 realistisch zutrauen würde. Es aber leider in meiner Karriere bis jetzt nie geschafft habe, die abzurufen. Ich meine, jeder, der Marathon läuft, kennt es. Ein Marathon, du bereitest dich mehrere Monate auf ein Rennen vor. Dann muss an dem Tag auch alles stimmen und passen. Bei mir ist ja vor allem der Kopf häufig ein Problem, dass diese mentale Einstellung auch stimmen muss. Ja, deshalb sind halt auch dann, kam es in der Vergangenheit auch hier und da auch mal zu einem Ausstieg im Marathon, weil ich mental einfach dann in dem Moment ja nicht mehr den Biss hatte oder auch irgendwie den Antrieb verloren habe im Rennen und blöderweise natürlich dieses Corona, was uns, glaube ich, allen im Laufbereich ein Riesenloch reingerissen hat und uns eigentlich alle 1,5, 2 Jahre unserer Karriere leider im Wettkampfbereich gekostet hat, ne? Und deshalb habe ich jetzt eigentlich seit 2018 nicht mehr so die Gelegenheit gehabt, optimal vorbereitet an einem Rennen zu stehen. Muss jetzt aber sagen, dass es jetzt für Köln sehr gut geklappt hat. Ich bin jetzt eigentlich seit letztem Jahr November, also seit fast einem Jahr oder gut 11 Monaten am Durchtrainieren, beziehungsweise verletzungsfrei, ja, größtenteils krankheitsfrei durchgekommen. Insofern, ich bin zum Beispiel jetzt vor 3 Wochen vor den 10 haben wir diese klassische Einheit 5x5 Kilometer gemacht. Kennt jeder Marathonläufer. Die bin ich dann 5x5 in 15 Minuten 25 bis 30 gelaufen, was eine sehr gute Zeit ist. Die habe ich so damals vor Köln 2018, war ich da mal noch 20 Sekunden langsamer bei jedem Rennen. Und dieselbe Einheit hat Hendrik vor seiner 2:10 eigentlich auch gemacht und meinte, ey, mit der Einheit bin ich damals 2:10 gelaufen. Das ist für mich jetzt kein realistisches Ziel, aber ich halte immer noch an dieser 2:14 ungefähr fest, plus minus. Wir müssen mal abwarten, wie das Rennen verläuft, weil ich habe Hendrik als Tempomacher. Ist aber immer ein Unterschied, ob du natürlich Tempomacher ohne Gruppe hast oder halt wirklich, sagen wir mal, so wie 2:18 drei Tempomachern. So bin ich jetzt allein mit Hendrik. Wenn Hendrik wirklich bis 30 kommt, wovon ich natürlich von seinem Niveau locker ausgehe, aber er ist ja jetzt auch in Berlin gelaufen und hat ja jetzt auch mit dem New York Marathon andere Zielsetzungen. Wir müssen mal abwarten, wie er am Sonntag dann auch durchkommt. Aber ich sag mal, das wird trotzdem schwer hinten raus dann allein auf weiter Flur durch Nippes. Nippes ist ja so, dass das letzte Viertel, wo man so durchläuft bei 35, das ist nochmal sehr, sehr hart und sehr windanfällig. Da habe ich dann 2:18 auch ziemlich viel Zeit verloren. Insofern mal abwarten, wie das Rennen hinten raus dann verläuft und wie die Wetterbedingungen natürlich auch an dem Sonntag sind.
Wieso bist
Ja, wie machst du es jetzt, wenn du jetzt überraschenderweise doch eine 2:11 oder eine 2:12 läufst, weil du ja gemeint hast, die 5-Kilometer-Einheit war so gut? Überlegst du dann alles nochmal mit Karriereende?
Nee, das ist sicher. Also ich habe es letztes Jahr
Okay.
schon, deshalb ich habe mich auch dieses Jahr jetzt ein paar Leute auch angesprochen, boah, du läufst ja immer noch, machst du noch? Und ich so, ja, weil die Überlegung war letztes Jahr schon da zu sagen, weil ich seit Anfang letzten Jahres auch Vollzeit arbeite, war die Überlegung letztes Jahr schon zu sagen, ich schmeiß das Ganze hin. Ich hatte letztes Jahr nach dem Dresden-Marathon ziemlich gesundheitliche Probleme. Also das war ja, Dresden war so ein bisschen, wo ein paar Leute Corona bekommen haben, unter anderem ja auch Hendrik, der da lang zu knabbern hatte. Ich war mit Hendrik auch an dem Wochenende viel unterwegs, im Auto, im Zimmer. Und mich hat es dann eine Woche später so extrem mit Schwindel, Benommenheit und ganz komischem Gefühl wirklich aus der Laufbahn gerissen, ziemlich mehrere Wochen. Das war dann so schlimm, dass ich auch ins MRT musste vom Kopf, weil wir dachten, ich hätte irgendwas Neurologisches. Und das hat mich ja letztes Jahr doch bis Ende August, ja, den Sport doch ziemlich im Sportsein beschränkt, sage ich mal, und hatte dann natürlich auch letztes Jahr dann bei den deutschen 10 und Halbmarathon noch nicht das Niveau. Und dann ist es natürlich eher so, dass man, wenn es dann auch ganz schwer ist, nochmal zurückzukommen, man schon überlegt, macht das jetzt noch Sinn? Ne? Meine großen Zielsetzungen, die damals halt Olympia einfach waren, waren ja für mich nicht mehr greifbar und auch nicht mehr erreichbar realistisch. Und insofern hatte ich ja letztes Jahr schon überlegt, das so zu beenden. Aber wenn man sich dann mal als Leistungssportler Gedanken macht, war für mich so das Thema, eine Karriere so zu beenden, finde ich nicht so schön. Ich wollte sie oder will sie oder hatte das Ziel, sie zu beenden mit einem gewissen Höhepunkt. Und den habe ich jetzt eigentlich mit den letzten zwei Rennen und auch mit dem Verlauf von der Saison eigentlich jetzt gut erreicht. Und egal, was jetzt auch in Köln passiert, ich könnte eine 2:10 laufen und könnte in Bundeskader kommen. Es würde nichts mehr dran ändern, weil ich für mich jetzt wirklich seit Sonntag im Rhein bin und das für mich eigentlich das schönste Ende ist. Eines der schönsten Ende, was ich mir wünschen kann, eine Karriere so zu beenden, habe ich mir früher oft gewünscht und jetzt ist es so und das ist toll.
Da nimmst du auch keine Plätze mehr weg, das ist schon ganz gut.
Ja, genau, das auch, das stimmt, ja.
Sind
Aber
ja
ich muss auch
Haare gezählt.
sagen, muss ich auch sagen, zu dem Thema noch eine ganz kurze Meinung meinerseits. Ich finde, der Laufsport hat in den letzten 3 Jahren einen Riesenschritt gemacht. Wenn ich überlege, Anfang meiner Karriere, man ist deutscher Meister im Halbmarathon wirklich und bei einer Top-Besetzung mit einer 64 hoch, 65 tief geworden. Ich bin 2020 mit der 63,18, die ich da in Barcelona hingelegt habe, war ich, glaube ich, Platz 21 der ewigen deutschen Besteliste, kurz vor Fitschen und war ja qualifiziert auch für die EM, die ja dann ausgefallen, oder hatte die Norm für die EM, sagen wir es so, die ist ja dann ausgefallen wegen Corona, war dann natürlich bei der Halbmarathon-WM dabei, was für mich ein super Erlebnis war. Man muss aber ehrlich sagen, mit der Leistung, mit einer 63 tief, was ja schon ein 3:0er Schnitt auf dem Halben ist und eigentlich eine super, super schnelle Zeit ist, muss man ehrlich sagen, wenn man sich die letzten 2, 3 Jahre anschaut, würde man jetzt bei einem topbesetzten Feld in Deutschland keine Top-6-Platzierung mehr machen und das muss man sich auch ehrlich eingestehen. Ja, die Leute haben einen enormen Schub gemacht, sei es in der Schuhtechnologie, aber auch, finde ich, im Trainingslager gestalten. Das Thema Kenia mit den Gruppen ist, glaube ich, jetzt im deutschen Sport da oder Laufsport sehr angekommen. Ich meine, man kennt es, viele Kollegen sind mehrere Wochen in Kenia, nicht nur einmal im Jahr, sondern mehrfach und ich glaube, allein da hat das deutsche Laufen einfach nochmal einen Riesenschritt gemacht, ne? Und als Vollzeitarbeiter, wie ich bin, habe ich gar keine Möglichkeit, mehr als einmal im Jahr nach Kenia zu fahren. Insofern kann ich halt realistisch einschätzen, dass ich nicht konkurrenzfähig bin. Und so ehrlich muss man dann einfach sein, ne?
Aber jetzt noch um die letzten Jahre ein bisschen ja, Revue passieren zu lassen bei dir. Ich habe dich auch ab und zu dann natürlich auf Instagram gesehen, auf Social Media. Aber wie das so ist, man stellt es ja dann gar nicht so richtig aktiv fest. Aber jetzt hast du im vorab schon gesagt, du hast ja kein Instagram mehr und auch sonst kein Social Media. Das wird ja mir auch nicht angezeigt, dass Tobi Blum jetzt seinen Insta-Account
Das wäre
gelöscht
es.
hat.
Wenn
Ja.
Instagram anzeigen würde, wäre alles gelöscht.
Ja, man denkt dann halt richtig, aber irgendwann denkt man ja auch, ja, lang nichts mehr von ihm gehört,
Vermissen Sie
aber
Tobi
ist
Blum
schon eine krasse
eventuell?
Entscheidung.
Ja.
Ja, der Tobi.
Ja, wie kam es dazu und wann hast du deinen Account gelöscht?
Ja, also der Tobi hat dann irgendwann einfach mal erkannt, oder wie gesagt, für mich war dann irgendwann so klar. Das ist auch ein Thema, wie ich finde, dass sich der Sport die letzten 3 Jahre verändert hat, weil ich bin ja jetzt selbst in der Wirtschaft tätig als Controller in einem wirtschaftlichen Unternehmen und wenn man das Ganze dann doch mit einem gewissen Abstand zum Sport dann irgendwann betrachtet, ist es schon so meiner Meinung nach, dass sich das Sportgeschäft, der gesamte Markt des Sports einfach enorm, wie eigentlich ein wirtschaftliches Unternehmen ist. Ja, Events wie World Athletics, die Weltmeisterschaften organisieren, Europameisterschaften. Das sind ja eigentlich Marketingmittel, wo es geht, Gelder zu generieren. Menschen müssen davon bezahlt werden, Menschen wollen damit Gewinne machen und wir Athleten sind ja letztendlich nichts anderes als das Produkt, ja. Und wenn man dann auch sieht, wie sich das Ganze durch Social Media auch der gesamte Sport verändert, ja, jeder schaut nur noch, oh, wie viele Follower habe ich, oh, ich brauche jetzt so viele Follower, um ein Marketing-Deal zu gehen. Das bedeutet Brooks als Beispiel, ja. Ich will jetzt nicht Brooks da als Einzelbeispiel, ich kann sagen, generell alle Hersteller, Nike, Essex, Puma, du kommst nicht mehr hauptsächlich da rein, weil du jetzt Olympiateilnehmer bist, sondern es wird geschaut, wie viele Follower hast du. Ja, da gibt es auch Beispiele, Leute, die sportlich gesehen weniger geleistet haben, aber dafür 100.000 Follower haben, ja, bekommen da Werbedeals in einer gewissen Größe, wo halt früher vor 5, 6 oder 10 Jahren eher die Leistung im Vordergrund stand. Und das ist natürlich eine Entwicklung im Sport, der mir sehr zu bedenken gibt. Dass wir mehr in die wirtschaftliche Richtung abdriften, auch jetzt im Hinblick auf Olympia. Es geht nicht mehr, meiner Meinung nach, nur um dabei sein ist alles oder die Leistung des Athletes steht ins Vordergrund, sondern beispielsweise jetzt Heim-EM, wann sind die besten Übertragungszeiten, wann starten die einen Marathon, wann ist das Ganze einfach für den Zuschauer am geschmackvollsten, um Werbung zu platzieren und so weiter, ne? So, und wenn sich der Markt so entwickelt, ja, und das Social Media auch nur noch für Werbezwecke genutzt wird größtenteils, ja, du bist ja dann gefangen in so einer Werbemaschinerie, ja, muss ich auch einfach irgendwann sagen, ich als halbwegs selbstständiger und mitdenkender Mensch sagt dann irgendwann, ey, ganz ehrlich, ich meine, ich bin darauf nicht angewiesen und habe halt auf das Ganze dann auch keine Lust mehr, ne? Ich habe Instagram gehabt, weil ich Leuten folgen will und wollte, um zu sehen, ey, cool, geht's denen gut, ja? Wie läuft das Training bei denen? Was machen die so, ja? Und wenn ich halt dann wirklich, ja, jeden Tag irgendwelche Werbung von Nahrungsergänzungsmitteln oder auch irgendwelchen technischen Sachen sehe, dann muss ich sagen, dafür habe ich das nicht, ja. Und ja, ich habe mir das lang genug angeguckt und habe auch selbst gemerkt, dass es mich so ein bisschen verändert, weil auch ich geguckt habe, boah, ey, geil, ne, wie viele Follower hat man jetzt? Und man war immer so ein bisschen getrieben, ne? Und ja, es ist eigentlich nicht die Realität. Die Realität spielt sich im Hier und Jetzt ab, ja, und nicht über Social Media. Und ich glaube, Stück für Stück werden immer mehr Leute das begreifen, da aber der Markt im Prinzip die Mittel vorgibt und das aktuell noch so ist und Brooks, Adidas, Puma und wie sie alle heißen, darauf achten und schauen, werden da Sportler, die auf die finanziellen Mittel von denen angewiesen sind, auch da weiterhin mitmachen. Ja, insofern, ja, das war auf jeden Fall der Grund, weshalb ich es nicht mehr hatte, weil ja, ich mir das selbst nicht mehr so angucken wollte und konnte.
Ja, auf jeden Fall. Starkes Statement von dir in die Richtung. Ich glaube nicht, dass sich das jetzt groß die nächsten Jahre ändern wird, weil letzten Endes muss man auch schauen, wo ist der Markt der ganzen Hersteller? Der besteht ja auch nicht nur in den Hochleistungssportlern und den Leistungssportlern. Die wollen ja auch ihre Produkte an möglichst viele Konsumenten vertreiben und die findet man dann halt nicht bei den Marathonläufern bei 2 Stunden 13, sondern die findet man ja dann bei den Hobbyläuferinnen und Hobbyläufern, die eben einfach nur 2-3 Mal oder einmal die Woche laufen. Von denen gibt es ja viel mehr. Und letzten Endes ist es dann ja auch egal, ja, wem man da das Geld gibt für Sponsoring. Hauptsache, die breite Masse wird dann erreicht. Da wird am Ende dann auch mehr Geld gemacht.
Richtig.
Und ja, ist ein bisschen traurig, weil man will ja auch das, oder ich finde es ja auch schön, wenn manche ja ein bisschen altruistisch dort ja, Olympiateilnehmer potenziell unterstützen und da sagen, jawohl, wir geben dem Schuhe oder sonst was, selbst wenn der gar kein Social Media hätte, aber ich glaube, würdest du jetzt sagen, na, ich beende nicht meine Karriere, ich laufe jetzt eine 2 Stunden 13 und ich gehe jetzt zu irgendeinem Hersteller und frage nach Schuhen und dann sagen die, ja, zeig mal deinen Insta-Account, dann sagst du das, ich habe gar kein Social Media. Was meinst du, wie die reagieren würden? Ich glaube nicht. Ich glaube, die würden sagen, ist bei dir noch alles klar? Oder?
Ja, also
ist es blockiert worden, gelöscht?
Ja, richtig. Also de facto würdest du keinen, ist es trotzdem sehr schwierig, auch mit einer 2.13 und Social Media schon heutzutage einen Vertrag zu kriegen, weil natürlich da auch die Hersteller ihre Marketingstrategie aufgrund verschiedener äußeren Einflüsse auch ändern. Also es ist nicht mehr so, dass man jetzt mit einer 2.13 heutzutage leicht einen Vertrag kriegt. Wie gesagt, ich weiß es aus erster Hand, man muss da jährlich kämpfen oder auch alle 2 Jahre, je nachdem, wie lange man einen Vertrag hat. Und gerade durch Corona haben auch viele Hersteller dort ihre Marketingmaßnahmen enorm gekürzt und eingestellt. Und ganz ehrlich, ich als Controller würde als allererstes auch mal schauen, wo können wir Gelder sparen und würde sehr wahrscheinlich dort auch im Marketing eventuell die ersten Einsparmaßnahmen einführen. Insofern ist es, glaube ich,
rein. Du würdest dich selbst rausschmeißen erst.
Wenn ich der Sportler wäre und parallel Controlling machen würde, wäre ich wahrscheinlich der Erste, den ich rauskürzen würde. Das stimmt, aber Spaß beiseite. Aber im Endeffekt genauso läuft es ja ab. Ne? Und wenn du natürlich dann, wie du sagst, gar kein Social Media mitbringst. Also ich weiß es auch von einer Triathletin, ohne da jetzt Namen zu nennen, die hatte kein Social Media und hatte dann aber langfristig natürlich die Probleme, ja, Sponsoren zu generieren, weil die natürlich auch gesagt haben, naja, was sollen wir dich jetzt natürlich sponsoren, wenn du uns nicht publizieren kannst und auch uns einfach die Reichweite bietest, ne, die wir eigentlich dann brauchen, ne? Weil früher lief ja viel über Branding, ne? Du hast ein Auto gebrandet, hast ein Trikot gebrandet, ne? Ich meine, ich hatte ja auch lang hier damals auch einen super Support oder heute immer noch, ja, immer mit Larache gehabt und Larache hat ja damals auch Athleten auf Hinblick für Olympia gefördert, was super toll ist. Und dort lief es ja auch so ab, dass es zur damaligen Zeit mit dem Social Media noch nicht so groß war und wir eher darauf geachtet haben, ja, das Ganze natürlich auf Homepage und Trikots und so weiter zu publizieren, ja. Und das ist ja heutzutage eigentlich Grund, auch eigentlich so ein komplettes Nebending. Es geht hauptsächlich darum, ey, du musst so und so viel Posts machen, so viel Reels, ja. Wir erwarten von dir, dass du pro Woche 2 Beiträge machst und so weiter. Und dann wird Social Media für mich schnell nicht mehr eine informative Plattform, sondern eher wirklich eine Werbeplattform, die auch mit einem gewissen Aufwand und auch Stress verbunden ist, finde ich, ne? Und ganz ehrlich, ich will jetzt auch nochmal mehr naturbewusst werden und habe mir da auch so ein paar Ziele gesteckt, dass ich mal nochmal mehr versuche, im Hier und Jetzt zu leben und nicht mehr so viel dann vor dem Handy oder auch irgendwie Social Media, ne?
Ja, ist auch eine gute Einstellung oder auf jeden Fall bewundernswert, dass du da so konsequent diesen Weg gegangen bist. Wir haben das vielleicht nochmal so, Alex, auch, ich spreche da wahrscheinlich auch für dich, wir profitieren ja auch stark von Social Media, von Instagram, wo wir auch unsere Posts machen zu den jeweiligen Podcast-Folgen, wo ja auch ihr als Hörerinnen und Hörer da kommentieren könnt, interaktiv ein bisschen das Gestalten in den Stories. Also wir wollen ja auch nicht sagen, das ist alles schlecht, aber ich glaube, wir versuchen es ja auch so zu nutzen. Ja, wir haben ja auch Werbepartner-Podcast, wo wir auch das immer klar abtrennen von dem eigentlichen Inhalt unseres Podcasts, dass wir jetzt da nicht irgendwie eine Folge machen und da komplett die ganze Zeit jemand aus der Firma XY drin haben. Und andererseits erreichen wir dadurch ja auch Leute. Also ich weiß gar nicht, Alex, wie würdest du das einschätzen? Ich glaube, auch Social Media bringt uns da auch was. Also um das nicht ganz so negativ nur darzustellen.
Ach na klar, du brauchst ja immer eine Distribution, ne? Das ist, wie viele Leute erreichst du und über welchen Weg? Und das wird ja immer wieder gesagt im Marketing. Vorher hast du halt irgendwie vor 20, 30 Jahren 5 Kanäle gehabt. Was weiß ich, Plakatierung, Flyer, Auto, keine Ahnung was. Ein Flugzeug fliegen lassen mit einem Banner.
Das geht jetzt eher. Das wäre eine Idee, unseren Podcast.
mit Tobi Blum ist im LaRasch-Podcast, fliegt jetzt
ja, über Brücken. Ja,
haben wir morgen gebucht, Banner. Tobi.
Ja, genau. genau. Oder ein Heißluftballon oder so. Aber nee,
über
klar.
Über die Eifel, das sieht niemand.
Nee, klar. Also, wie gesagt, für euch als wie gesagt, ich will das auch nicht komplett negativ darstellen. Ich habe es jetzt ja nur mal aus meiner Sicht bewusst mal aus dem Blickwinkel betrachtet. Ich finde das natürlich auch schon klar für jemanden, der informative auf der Suche ist, ist das eigentlich mit die beste Plattform, die jetzt bekannt ist, also auf Anhieb, ne, wo du auch, sag ich mal, dir Informationen, auch Sachen über den Sport auch generierst. Wenn ich mich jetzt interessiere für Nahrungsergänzungsmittel, dann komme ich da über Instagram ganz, ganz schnell zu gewissen Empfehlungen, ne, wo mir auch dann Sportler direkt Feedback geben können. Also insofern ist natürlich Social Media oder Instagram da schon natürlich auch jetzt für LaRasch oder andere sehr positiv, weil es ist einfach der oder ein Kommunikationskanal, will ich es mal sagen, wo du schon sehr viele Leute sehr einfach auch erreichst. Insofern ist das, finde ich, schon in der Gesellschaft ein Mehrwert. Aber die Frage ist dann immer irgendwann, wie gesagt, jetzt aus meiner Sicht dann als jemand, der das früher auch sehr intensiv genutzt hat und auch in dem Leistungssport dann auch genutzt hat, wenn es dann irgendwann auch gegen das Karriereende geht, war das Thema für mich dann auch so mitgegessen. Was ich natürlich inzwischen sehr traurig oder schon ein bisschen traurig finde, ist, ich kriege ganz viele Sachen nicht mehr mit. Ich weiß eigentlich aus der Szene sehr, sehr wenig, weil ich lese irgendwie jeden zweiten Tag auf leichtathletik.de die News, ja, was es so gibt, aber so wirklich, wie jetzt Hendrik Pfeiffer aktuell trainiert, was macht Philipp Flieger oder andere Athleten in Deutschland, Tom Kröchel, ich weiß es nicht, ja, so, ich krieg's nicht mehr
Florian
mit.
Florian Rösel.
Ne? Oder Florian Rösel, genau, was eigentlich voll schade ist, weil.
Größer, aber.
Ja, Röser, gell, es tut mir leid, ne, es ist nicht, ich kann mir, oh Leck, ich hab, den Nachnamen kann ich mir ganz schwer merken, ne, aber ja, ihr wisst, was ich meine, es ist so ein bisschen, wenn du das nicht mehr so hast, dann bist du schon so ein bisschen, leider so ein bisschen außerhalb der Szene nochmal unterwegs, ne.
Ja, aber ich glaube, das ist nur eine Gewöhnungssache, ne? Wie man sich echt an vieles schnell gewöhnt. Und wenn es dir jetzt nicht super unter den Nägeln brennt, was andere machen, sondern du dich auf dich besinnen kannst, dann ist es doch voll in Ordnung, ja. Und das, ich weiß nicht, jetzt klar, hast du die Namen noch parat und googelst du dann wenigstens noch irgendwas oder ist dir das einfach Wurst?
Nee, Wurst ist es mir nicht. Es ist dann eher so, dass es für mich ein Zeitaspekt inzwischen ist, weil ich ja zwischen 8 und 10 Stunden aktuell ja sowieso dann auf der Arbeit unterwegs bin und da eigentlich mit ganz anderen Themen dann konfrontiert bin, die ich dann auch ganz, ganz viel auch abends in den Läufen nochmal mental verarbeite und mitnehme und eigentlich so in dieser Leichtathletik-Welt eine ganz andere Welt kennengelernt habe, und zwar die Welt des, ich sag mal, des Arbeitens und die Welt, die Welt in einem ganz anderen Blickwinkel gelernt habe, nochmal zu betrachten, weil ich jetzt auch das Arbeiten sehr, sehr, sehr schätze und auch sehr, sehr toll und es macht mir auch sehr viel Spaß. So, jetzt habe ich den Satz nicht schön formuliert, aber ich habe mir in der Arbeit auch Ziele gesteckt, die ähnlich wie im Sport, früher war das Ziel Olympia im Sport, so habe ich halt auch jetzt Ziele auf der Arbeit, die einen gewissen Weg voraussetzen und die ich jetzt eigentlich erfüllen will und so arbeite ich täglich auch daran, diesen Weg zu erreichen und ich versuche mich grundsätzlich als Mensch schon immer ständig weiterzubilden. Ich habe damals mein Studium parallel zum Sport gemacht. Ich war mit dem Studium fertig, wollte da nicht rein nur den Leistungssport machen, weil ich immer gesagt habe, ich will meine Persönlichkeit und mein Wissen einfach deutlich weiterbringen. Und nochmal hatte dann ja überlegt zu promovieren, wo es eigentlich auch sehr, sehr gut aussah, weil ich meine Masterarbeit auch zur Doktorarbeit hätte machen können. Was aber dann letztendlich ja, natürlich jetzt im Berufswesen natürlich sehr positiv für mich dann geendet ist, aber sportlich natürlich schlecht, weil ich habe einen Arbeitgeber gefunden, der mir dann gesagt hat, ey, wir fangen Halbzeit bei uns an, wir unterstützen dich bis 2024, machst du Halbzeit bei uns und ja, wir unterstützen dich auf dem Weg und das fand ich dann sehr, sehr cool, weil so konnte ich schon ein bisschen Geld verdienen und konnte mich so in der Wirtschaft schon mal vortasten, aber wie es dann leider sportlich gesehen leider beruflich natürlich sehr, sehr gut kam, bin ich dann schnell in eine Position gerutscht, die ich in keinem anderen Unternehmen mit den Aussichten so bekommen habe. Und insofern war das für mich dann eine Entscheidung, schon vor anderthalb Jahren zu sagen, okay, ich kann diese Stelle oder dieses Angebot so nicht abschlagen, ich will das so machen und habe mich dann eigentlich schon vor anderthalb Jahren gegen den Leistungssport entschieden. Und dann war schon klar, dass der Weg irgendwann endlich ist, ja, und ja, ich bereue es in keinster Art und Weise, weil ich merke, dass auch dieses Berufsleben dich super erfüllt und auch sehr, sehr viel weiterbringt. Ne? Und das ist so dieses Schöne und einfach dieses Abwechslungsreiche und auch einfach das Beste aus Situationen zu machen und seinen Körper und Geist eigentlich da weiterzubringen. Ja, jetzt aktuell ist es dann eher so, dass ich Gehirntraining mache, sage ich mal, täglich und wirklich da teilweise sitze und völlig so überlege, boah, okay, wie lösen wir das Problem? Und früher hast du einfach im Bett gelegen mittags, was auch geil war, und überlegt, boah, du musst jetzt gleich 15 mal 1000 Meter laufen, so, scheiße, wie löse ich das Problem, ja? Und so verändert sich das einfach so in 180 Grad, ja? Mhm. Du hast nicht mehr dieselben Gedanken wie früher, sondern du denkst inzwischen, okay, ey, wie können wir unsere Leistung in dem und dem Bereich erhöhen und wie können wir Arbeitsplätze sichern und wie können wir die Energiekrise bewältigen? Und ja, früher als Leistungssportler habe ich noch dran gedacht, boah, okay, ey, krass, in 2 Wochen Köln-Marathon, uff, jetzt hoffentlich werde ich nicht krank. Ich habe jetzt ehrlich gesagt die letzten 4 Wochen gar nicht dran gedacht, oh, dass ich jetzt irgendwie Angst habe, erkältet zu werden, weil ja, ich da überhaupt keinen Gedanken mehr in die Richtung verschwende irgendwie, ne, weil es nicht mehr mein Schwerpunkt ist. Ne? Und ja, das mal jetzt mal ein kurzer Ausblick, wie sich so diese Denkweise und einfach die, und ja, das Verhalten generell verändert.
Hat natürlich dann Social Media auch keinen Platz mehr und es fehlt
irgendwie. Richtig, ja. Richtig, gut nachvollziehbar, genau. Du, ja? Genau, du hast jetzt gerade den Kreis geschlossen. Genau das ist das Thema. Also insofern schließt sich da genau nicht mehr so dieses Bedürfnis oder auch nicht mehr die Zeit, das zu googeln auch oder halt auch Social Media zu schauen, weil du einfach da tagsüber andere Schwerpunkte gesetzt hast. Ne?
Ja. Ja, Tobi, ich würde sagen, das sind wir doch jetzt über den wunderbaren Bogen von Zielen im Sport zum Zielen in der Arbeitswelt gekommen, was ich sehr beeindruckend finde. Und gerade, ich meine, wir kennen uns jetzt schon ein bisschen, was da auch immer mal so ein bisschen, jetzt verpeilt ist jetzt nicht, dass das richtig Schöne
doch,
wird dafür,
doch,
aber vielleicht.
Doch, das ist gut.
Doch, du unterstreichst
doch,
das.
Doch, okay, es ist auch immer noch ein Stück weit so, aber du glaubst gar nicht, was du durch die Arbeit lernst, wie du da eine Struktur aufbaust. Das ist jetzt aktuell was ich auch bei uns im Unternehmen versuche, dann an andere Bereiche weiterzugeben. Struktur, Transparenz, das sind so die Themen, die in Unternehmen ganz, ganz wichtig sind. Und ich bin in einem mittelständischen Unternehmen, was vor 5 Jahren insolvent war, jetzt von einem großen Unternehmen aufgekauft wurde, jetzt ohne da, ich will jetzt keine Schleichwerbung machen, deshalb nenne ich erstmal bewusst nicht die Namen. Ja. Genau, und ich bin bei diesem großen Unternehmen angestellt, was das kleinere Unternehmen aufgekauft hat und bin dort für das Controlling zuständig, habe auch dort natürlich dann das verlockende Angebot bekommen. Also ich bin Leiter des Controllings im Endeffekt. Das heißt, ich kann mich da ausleben und machen, wie ich will und baue alle Kennzahlensysteme, Kostensätze, Kostenstellenplan, internes Rechnungswesen, was man so kennt, alles selbst auf. Das heißt, ich bin nicht in einem System drin, wo ich jetzt groß Vorgesetzten habe und eine Richtung vorgegeben werde, sondern ich kann mich selbst entwickeln. Und das ist ein Thema, was es so eigentlich ganz wenig gibt. Also ich bin, man ist jetzt nicht eigentlich eine Personalnummer in dem Unternehmen, sondern man ist eine Persönlichkeit, man hat eine gewisse Anerkennung auch. Und das mal so zu finden, ne, das war für mich dann schon was Besonderes. Und dann vielleicht der Schwenk zu dem, was sind dann die Zielsetzungen in so einem Unternehmen oder für mich. Ich habe halt von meinem Geschäftsführer, von dem größeren Unternehmen natürlich dann auch schon von Anfang an kommuniziert, was für mich so die Zielsetzungen sind. Und ich kann mir schon vorstellen, dass ich in ein paar Jahren das Thema der Geschäftsführung in irgendeinem Bereich dann schon übernehmen will, weil das größere Unternehmen aktuell schon sehr, sehr viel expandiert und dieses Unternehmen viele, oder was heißt viele, aber häufig eine Geschäftsführung ihrerseits in Unternehmen setzt. Und das ist jetzt auch aktuell so ein bisschen der Weg, den ich genieße und auch die Ausbildung bekomme. Also ich lerne jetzt aktuell in meinem Unternehmen über das Controlling langfristig ein Unternehmen zu führen und zu steuern. Und das ist eigentlich ein Thema, was schon was ganz Besonderes ist, die Ausbildung zu kriegen. Und das ist auch ein Weg, den ich auch sage, der sehr sportlich ist, der viel abverlangt, aber der mich halt dann so reizt, ne? Weil es einfach das dann das Ziel ist. Du sagst, ey, cool. Wie gesagt, ob das jetzt langfristig immer das ist, was ich machen will, weiß ich nicht. Aber aktuell ist es so, die Zielsetzung zu sagen, ey, in 10 Jahren kannst du mit Mitte 30 Geschäftsführer von einem mittelständischen Unternehmen als Beispiel sein, ja, wenn natürlich alles gut läuft, ne? Das ist ja wie im Sport, wenn du dich nicht verletzt, nicht krank wirst oder so. Aber wenn alles gut läuft, die Möglichkeit besteht, ja. Und das ist das, was dann auch nochmal dort einen Reiz setzt, ne, der sehr vergleichbar ist mit dem Reiz im Sport. Ja, man hat eine Zielstellung, man wird täglich geprüft, weil ich muss täglich Zahlen, Daten, Fakten liefern. Und wenn die nicht stimmen, gibt es auch mal eine hinterm Löffel. Und so merkst du ganz schnell, wie du im Sport schnell Trainingsfortschritte machst. So machst du schnell auf der Arbeit Fortschritte und lernst plötzlich das geschäftliche Denken anzupassen. Ja, und dieser Prozess habe ich jetzt die letzten 2 Jahre doch enorm genossen und muss jetzt sagen, nach 2 Jahren hatte ich jetzt schon, wo man das mal reflektiert, habe ich da so, so viel gelernt, wo ich glaube, dass ich das so woanders nie hätte lernen können, weil ich einfach diese Freiheiten habe. Ne? Und ja, jetzt habe ich vielleicht doch ziemlich viel darüber gesprochen, aber einfach nur, damit andere
Ja,
Leute mal
man
verstehen.
merkt, Tobi, du bist da sehr gut angekommen und wer weiß, was in 5 bis 10 Jahren ist. Vielleicht geht da auch wieder die Rolle zurück und du
Ja,
kannst
klar.
dann eben wirtschaftlich auch wieder die Sportler so unterstützen, dass man gar nicht mehr auf
Ey,
Instagram
du,
schaut, sondern
nee,
einfach nur sagt, ich habe
richtig.
einfach Bock drauf. Das ist für mich ein gesellschaftliches Thema, den
Richtig,
Sport hier
das
in
ist.
irgendeiner Breite zu fördern und auch den
Ey,
Spitzensport
das ist.
dazu. Wer weiß, wo es hingeht. Also ich denke, dem Sport wirst du nie ganz verloren gehen. Ja,
Richtig,
das glaube ich
das hast du
klar.
sehr schön gesagt. Das war auch das Erste, was ich jetzt bei meinem Verein oder hier im Saarland, auch bei den deutschen 10-Kilometer-Meisterschaften oder jetzt auch am Sonntag einem DLV-Reporter, sage ich mal, berichtet habe. Also ich will dem Sport langfristig in irgendeiner Art und Weise erhalten bleiben und will eigentlich auch das System, wo wir eben mal ganz kurz die Entwicklung drüber gesprochen haben, auch schon eigentlich so nachhaltig gestalten, weil ich als Sportler jetzt auch schon weiß, wo finde ich die Schwächen in unserem System auch langfristig sind. Und ich vielleicht dann mit dem Wissen, wo ich über die Wirtschaft generiere, vielleicht schon die Möglichkeiten habe, da auch mal langfristig dann irgendwie in irgendeiner Art und Weise was bewirken oder auch
Ja.
verändern zu können, weil ich immer der Typ war, ne, der mitdenkt und versucht auch da irgendwie auch im Sinne der Gesellschaft und unserer jungen Athleten da ein Benefit zu kriegen. Und so habe ich es im Saarland ja schon versucht und so werde ich es im Saarland auch langfristig machen und vielleicht kann man das irgendwann mal auch auf nationaler Ebene ausweiten. Wer weiß, ich weiß es noch nicht, ne, aber mal gucken.
Ja. Tobi, also ich kann nur sagen, wir wünschen dir da alles Gute. Jetzt gucken wir natürlich am Wochenende noch mal ganz besonders auf das Sportliche, ja, was da geht. Und drücken dir die Daumen, dass da keine blöde Windkante wieder in Köln weht, irgendwas anderes dazwischen kommt, du wieder zu schnell angehst und die ersten
Keine
zehn auf
Erkältung. Keine
Weltrekordniveau
Erkältung,
unterwegs
genau.
bist, irgend sowas machst, ja, sondern das Controlling jetzt sehr hart auch in deine Marathongestaltung mit einfließen lässt und dann wird es gut gehen. Ja? Also auf jeden Fall eine neue Bestzeit, das glaube ich, das sollte rausspringen oder
Das
drücken wir
sollte
dir einfach da die Daumen
rausspringen.
dafür. Und dann hast du, glaube ich, jetzt nochmal im Herbst da nochmal richtig cool geliefert, ja. Und auch für uns so ein bisschen überraschend, weil du tauchtest dann eben in den Ergebnislisten wieder auf und weil wir jetzt auch so ein bisschen seit ein paar Monaten gar nicht mehr so in Kontakt gewesen sind. Es geht ja schnell, ist ja alles unglaublich schnelllebig. Also
Ja,
schön
die
von dir
Zeit
da so
vergeht
zu
echt
hören
schnell.
und echt cool, dich da nochmal so zu sehen, ja.
Ja. Gern, also erstmal vielen Dank, dass wir jetzt auch da heute mal einfach so ein ganz entspanntes, offenes Gespräch hatten. Also wir können da gern auch mal noch in Zukunft über andere Themen, ich könnte euch noch Stunden, glaube ich, unterhalten, ne? Aber wie gesagt, Ich habe mich sehr gefreut, da mit euch jetzt heute zusammen da eine Stunde jetzt knapp zu quatschen. Jetzt wird es ja vielleicht doch mehr, ne? Mal gucken, was wir nachher rauskürzen. Also ihr.
Nichts wird rausgeschnitten.
Nichts wird
Tobi.
Oh, gekürzt.
Es wird genauso unzensiert veröffentlicht. Das freut
Eins
mich.
Zu eins.
Und
Gesagt ist gesagt, Tobi. Weißt du, wie
das
es
ist
läuft?
gut. Das ist gut. Also insofern, nee, erstmal nochmal vielen Dank und war ein super tolles Gespräch. Und wie gesagt, gerne auch nochmal in Zukunft wieder. Vielleicht nochmal so in 2 oder 2, 3 Jahren so ein nochmal so ein Rückblick, ja, über und ich glaube, ich wette auch natürlich schon mich weiterhin auch im Sport dann schon weiterhin
Ich
informieren.
glaube, besser eher früher. Wir wollen mal vielleicht irgendwas von deiner Ironman-Vorbereitung
Oh
anhören.
ja, das klar, das machen wir dann früher, das stimmt. Das geht dann nächstes Jahr schon los und dann werde ich nächstes Jahr auf jeden Fall mal so ein 70.3 machen und mal so ein paar olympische Distanzen. Ja, man kann ja nicht direkt, finde ich, mit einer Volldistanz anfangen, ne? Erstmal nochmal rantasten und ja, dann ist das so ein
Genau.
bisschen der Ausgleich zu dem doch anspruchsvollen Leben dann ja, als Arbeitnehmer, aber mal schauen, wie das sich alles in Zukunft entwickelt.
Ja, Tobi, auf jeden Fall alles Gute, ja?
Dankeschön, Dankeschön. Ich stoppe jetzt sowieso die Aufnahme, ne?
Ja, musst du machen.
Ja.
Okay, dann schau erst mal.
Ja, auf
Bis dann.
Wiedersehen.